Outside is Free, der Podcast über kleine und große Abenteuer.
So, herzlich willkommen zur neuen Folge von Outside is Free, unserem Adventure und Outdoor Podcast. Zurück aus der Sommerpause, zumindest teilweise. Also ich war in Frankreich unterwegs, in den Dolomiten unterwegs. Der Gerald, mein Co-Host, ist immer noch unterwegs. Der hockt gerade in Schweden in einem Nationalpark und hat dort kein Internet. Deshalb werde ich diese Folge alleine moderieren. Heute widmen wir uns wieder dem Element Wasser. Wir hatten ja schon mal eine Folge mit André Wirsig, dem Kanalschwimmer, die ihr vielleicht gehört habt. Heute geht es um das Thema Segeln. Es geht um die Langstrecke allerdings. Es geht um eine Weltumrundung auf dem Segelschiff. Und unsere Gesprächspartnerin ist die Mareike Gur. Die Mareike ist Skipperin, Segelsportjournalistin und PR-Expertin für maritime Veranstaltungen. Sie bietet Segeltrainings an, sie hält Seminare und Vorträge und sie hat von 2012 bis 2016 den Globus umrundet und wird uns heute von dieser einzigartigen Erfahrung berichten. Herzlich willkommen, Mareike. Wo sitzt du gerade?
Ich bin in Baltimore, in einem Clubhaus sozusagen, damit ich ein bisschen bessere Internetverbindung habe.
Alles klar. Wir fangen wie immer an mit den Shortcuts. Das sind kurze Fragen und wir würden uns freuen, wenn du kurz darauf antworten kannst und danach starten wir dann mit dem eigentlichen Interview. Erste Frage, wie viele Länder hast du besucht und wie viele Inseln erkundet, ungefähr?
Ungefähr, wenn ich das wieder richtig aus meinem Kopf kriege, 37 Länder und 140 Inseln.
Alles klar. Die beste Form des Reisens, außer auf dem Wasser?
Oh, ich fliege für mein Leben gern, muss ich zugeben.
Alles klar. Ich habe bei der Recherche gehört, dass jeder Skipper, jede Skipperin irgendwann lernt, nach den Sternen zu navigieren. Wann hast du denn gelernt, nach den Sternen zu navigieren?
Das muss man mit den Segelscheinen zusammen lernen, aber das ist nicht so, dass man das ständig praktiziert. Deswegen ist das auch irgendwann wieder aus dem Kopf raus und nicht ganz so einfach.
Okay. Welche Vorbilder hattest du oder hast du heute noch?
Das sind vor allen Dingen die Franzosen. Also eine ganz große ist Florence Artaud, die leider mit dem Hubschrauber abgestürzt ist.
Okay. Was war deine seltsamste oder eindrucksvollste Begegnung auf hoher See? Ich denke vielleicht auch an Tiere.
Ah, Wale. Eigentlich sind Wale immer wieder das, was das Herz stehen bleiben lässt. Das ist unglaublich unterwegs. Die sind so riesig, so groß. Das ist unfassbar.
Und die siehst du auch regelmäßig, nehme ich an, oder?
Nee, regelmäßig wäre zu schön. Dann wäre es auch, glaube ich, keine Überraschung mehr, sondern ab und zu mal. Schon mit viel Glück verbunden.
Okay. Was war deine schönste und was war deine schlimmste Nacht auf hoher See?
Schönste sind für mich die Vollmondnächte, wo man einfach ganz, ganz viel Licht hat und ganz viel sehen kann. Und die schlimmste Nacht kann ich gar nicht genau präzisieren, aber definitiv Sturm, Regen, nichts sehen und irgendwie durchs Unbekannte sausen, wo man nicht weiß, was vor einem liegt. Zum Beispiel zwischen Samoa und Tonga, das war ganz schrecklich.
Okay. Und hoffen, dass der Morgen anbricht, nehme ich an.
Ja, unbedingt.
Der Podcast wird unterstützt von Bergzeit und Outdoor Active. Bergzeit ist ein Online-Shop, der euch hochwertige Bekleidung und Ausrüstung für alle möglichen Outdoor-Aktivitäten liefert. Sei es Sportklettern, Outdoor-Trekking, Freeriden oder Skitouren. Darunter ist aber auch Bekleidung und Zubehör für Fahrradfahrer. Bergzeit hat neben dem Online-Shop auch zwei Filialen in Holzkirchen und Gmund. Außerdem bietet Bergzeit erlebnisgeführte Touren und Kurse für zahlreiche Bergsportarten. Außerdem wird euch der Podcast präsentiert von Outdoor Active. Outdoor Active ist die weltweit führende Plattform für Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Radfahren, Mountainbiken und Skifahren. Gut, das waren die Shortcuts. Lass uns starten und zwar mit ein paar Fragen zu deiner Vita. Deine Familie las ich... ist ohnehin sehr eng mit dem Segelsport immer schon verbunden gewesen. Woher kam denn deine Affinität zum Meer oder zum Segeln? Ist das von den Eltern dann mitgekommen?
Ja, das war definitiv mein Vater. Der hat irgendwie immer kleine Boote gehabt. Die wurden dann immer größer und dann durfte ich mitsegeln oder aber auch sie selber übernehmen. Und das waren Trimaran, also Dreirumpfboote zu Anfang. ganz zu Anfang sogar zwei Rumpfboote, kleine Katamarane und dann größere Trimarane. Und da mein Vater nie Zeit hatte, habe ich eigentlich die Boote dann immer übernommen. Und so mit 15 hat es mich eigentlich erst wirklich richtig gepackt. Und ich habe gesagt, so jetzt will ich das umsetzen und auch echt lernen. Und dann ist es sowas wie ein Segeln ist ganz klar eine Passion, ist was, was einen nicht mehr loslässt. Wenn man das einmal macht, dann bleibt man in der Regel ziemlich klar dabei. Und das, ja, das hat sich bei mir, glaube ich, durchgesetzt.
Was du offenbar auch mit dem Elternhaus mitbekommen hast, war die Neugierde aufs Reisen und auf andere Kulturen. Ich habe gelesen, dass du mit deinen Eltern oder deine Schwester und du mit deinen Eltern einen Teil der Kindheit auf den Seychellen verbracht habt. Wie war das? Also war das so, dass du quasi die Neugierde damals schon mitbekommen hast?
Ich glaube, das ist ein ganz großer Part, den meine Eltern dabei spielen, was ich mache oder was ich auch machen kann, weil sie mir eben die Möglichkeit geben, zu reisen und weil sie es immer unterstützt haben, weil sie nie gesagt haben, mein Kind, was machst du da? Oder das ist doch viel zu gefährlich, sondern ganz klar auch gesagt haben, andere Kulturen kennenlernen, andere Gesellschaften kennenlernen, ist etwas, was dich als Kind weiterbringt oder als wachsenden Menschen. Und deswegen bin ich da ganz, ganz, ganz dankbar und froh. Das kommt von meinen Eltern, ganz klar. Also keine Ängste haben. Ich glaube, keine Ängste haben ist die Grundvoraussetzung, loszuziehen und was zu machen, was ja immer jeden Tag, egal was ich tue, jeder Tag ist ungewiss, jeder Tag ist neu. Jeder Tag sagt mir, keine Ahnung, was passieren wird. Ich muss mich durchboxen, aber das ist eben die Neugier. Wenn die da ist, dann lohnt sich das auch. Mhm.
Ja, und statt 20.000 Meilen unter dem Meer hast du quasi 80.000 Meilen auf dem Meer schon absolviert, eben Seemeilen. Und begonnen hat, glaube ich, alles auf der Ostsee. Ist das korrekt?
Ja, irgendwo zwischen Ostsee und Alster, würde ich sagen. Während der Studienzeit hatte ich dann ein kleines Boot auf der Alster, aber die Hauptturns, also wenn wir auch wirklich länger unterwegs sind, die waren definitiv auf der Ostsee. Da habe ich richtig segeln gelernt. Und dann ist es häufig gar nicht unbedingt Eltern und Vater, die einem beibringen, sondern die ersten Freunde, mit denen man unterwegs ist. Und das wurde dann immer intensiver. Also ganz viel Ostseesegeln. Ja, ich liebe die Ostsee auch immer noch. Wenn sie so 10 Grad wärmer wäre, wäre das total mein Revier. Aber sie ist sehr wechselhaft und wahnsinnig schön.
Ja, wie waren denn damals die Anfänge als Skipperin? Oder du hast gesagt, mit 15 angefangen, dann während des Studiums immer mehr gesegelt. Wann stand denn für dich fest, dass das ein Beruf sein könnte für dich?
Na, so richtig Geld verdienen tue ich mit dem Segeln sowieso nie, glaube ich. Das war auch nicht der Hintergrund, warum ich das tun wollte. Weil mir immer klar war, auch Segellehrer oder was auch immer, das sind Jobs, in denen man nicht tatsächlich Geld verdient. Aber ich habe halt sehr früh von meinem Vater die Schiffe überlassen bekommen und dementsprechend die Verantwortung übernommen. Und als Skipper hat man die komplette Verantwortung, egal wie viel Crew dabei ist, ob das jetzt nur ich selber bin, was sehr viel später erst war, oder aber mein damaliger Freund oder eben auch Freunde, die mitkamen. Man hat die Verantwortung für das Schiff und für die Leben der anderen. Und das ist das Ausschlaggebende, glaube ich, was ich früh gelernt habe, diese Verantwortung zu übernehmen und da auch keine Angst zu haben. Das ist ganz, ganz häufig der Punkt, wo viele aussteigen und sagen, nee, das ist mir zu viel, ist okay für mich selber, aber andere mitnehmen, das ist eben doch immer noch ein ganz anderer Punkt. Und dadurch, dass ich das so früh gelernt habe, glaube ich, bin ich da relativ gut reingewachsen.
Der Beruf des Skippers oder der Skipperin ist ja eigentlich ein Männerberuf, beziehungsweise es ist ein sehr männerlastiger Beruf. Also insofern sind Frauen vielleicht nicht exotisch, aber sicherlich in der Minderzahl. War das für dich damals eine Hürde, eine Überwindung als Frau, diesen Beruf zu ergreifen?
Ich bezeichne es immer noch nicht als Beruf, sondern es ist halt das, was ich tue. Und dann kommt es ganz stark drauf an, wenn es im kleinen Bereich ist, also auf Seen oder kleinere Schiffe oder vor der Tür. Da gibt es glücklicherweise schon deutlich mehr Frauen, die das auch machen. Aber immer wenn es auf hohe See geht oder auf längere Strecken, dann dünnt sich das leider sehr, sehr, sehr schnell aus. Und dann sind es nicht mehr viele, die übrig bleiben. Und dementsprechend ist man dann doch wie so ein Leuchtturm irgendwie und sticht da ein bisschen heraus. Bedeutet klar, dass die Leute immer sehr schnell darauf aufmerksam werden und sich das angucken, warum, wieso machst du das? Und meine Antwort ist eigentlich immer, warum soll ich das nicht genauso tun wie ein Mann auch? Es hat ja immer was mit Vorbereitung zu tun und mit Planung und mit Erfahrung natürlich auch, aber nicht zwangsläufig damit, dass ich eine Frau bin. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz normal, was ich da tue.
Hast du denn eine Erklärung dafür, warum das so ein männerlastiger Beruf oder eine männerlastige Passion ist?
Naja, ich bin da schon fast bei der Evolutionstheorie, beziehungsweise dabei, dass der Mann es liebt, sich etwas zu beweisen und auch irgendwie bestimmte Dinge zu schaffen und auch darzustellen. Und die Frau hat dieses Bedürfnis nicht so stark. Man kann jetzt behaupten, ich hätte dieses Bedürfnis vielleicht stärker als viele Frauen, aber ich glaube, das ist eigentlich für mich gar nicht wichtig. Ich habe es nur geschafft, das zu überwinden. Denn es geht ja immer darum, Entscheidungen zu treffen. Und Entscheidungen treffen bedeutet auch Fehler zu machen. Und das ist nicht zwangsläufig unbedingt das, was Frauen besonders gerne tun. Männer machen eher einfach mal los und machen einen Fehler und sagen dann anschließend, okay, hat's nicht geklappt. Und Frauen planen ein bisschen mehr und versuchen einfach ein bisschen weniger Fehler irgendwie zu machen. Lässt sich aber nicht ausschließen, wenn man solche Dinge plant.
Okay, also vielleicht ist die Motivation der Antrieb ein anderer bei Männern und bei Frauen. Kommen wir gleich nochmal zu. Kommen wir zu deiner Weltumsegelung. Ich las, dass die Idee zur Weltumsegelung schon viel früher eigentlich entstanden ist in deinem Kopf, nämlich Ende der 90er. Was war damals los? Wie bist du auf die Idee gekommen?
Ja, das ist natürlich so ein Moment, wo man mitten im Berufsleben steht. Ich habe damals viel für Vereine gearbeitet, also Pressearbeit für Clubs gemacht, für große Regatten. Das sind mega stressige Jobs. Da steht man dann irgendwie 14 Tage komplett unter Strom, hat 3 Telefone gleichzeitig am Ohr und überlegt sich, ob das eigentlich noch das normale Leben ist und vor allen Dingen, ob man noch ein Privatleben hat. Dann kam dazu, dass eine Freundin von mir sehr, sehr kurzfristig gestorben ist und das lässt einen einfach schlichtweg aufhorchen und überlegen, ob man gerade das Richtige macht mit seinem Leben und ob man wirklich glücklich ist oder ob man sich eigentlich was anderes wünscht und dem vielleicht mal nachgehen sollte. Und da habe ich dann angefangen zu sagen, ich möchte unbedingt in den Pazifik segeln. Das war immer mein ganz großer Wunsch. Ich möchte in die Ecken, wo man nicht hinkommt, nur mit dem Charterschiff, weil das habe ich häufiger gemacht, einfach nur mit dem Charterschiff irgendwo unterwegs zu sein, für eine Agentur zu segeln. Aber wirklich mit ein bisschen Zeit auch entlegene Ecken anzulaufen. Und dann hat das ziemlich lange gedauert, einfach mal so einen Plan umzusetzen, ein Schiff zu finden und lange Geschichte.
Das ist sehr interessant. Vor ein paar Folgen hatten wir ein Interview mit einer Frau, mit einer Deutsch-Amerikanerin, die auf dem Rad die Welt umrundet hat.
Oh, wow. Ja.
Und ihr Impuls, das zu machen, war auch ein Todesfall. Ihr damaliger Freund ist in Afrika bei einer Expedition von einem Krokodil gefressen worden. Tatsächlich extrem.
Wow.
Ja. Filmreif fast schon, wenn es nicht so tragisch wäre. Und quasi während der Beerdigung hat sie den Entschluss gefasst, jetzt was zu machen, quasi auch als Mittel gegen ihre Depression, die sie gemerkt hat, oder gegen diese tiefe Verzweiflung, die sie gespürt hat. Ist sie dann aufgebrochen und auf dem Fahrrad und hat gesagt, sie hatte eigentlich nichts zu verlieren. Warum soll sie nicht um die Welt radeln? Und hat dann quasi mit dieser Erfahrung dann auch dieses Trauma verarbeitet.
Ich sehe ganz viele Menschen um mich herum, die eigentlich überhaupt nicht zufrieden sind mit ihrem Leben und sich aber nicht den Ruck geben zu sagen, ich muss jetzt was ändern und ich tue jetzt mal das, was ich machen will. Weil ja ganz viele Bindungen da sind, weil die Komfortzone verlassen werden muss, jeden Tag neu. Also das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Aber das, was man dann dafür bekommt, ist einfach, es ist wert. Und das ist eins meiner Credos, einfach zu sagen, los Leute, macht, geht raus, versucht es wenigstens. Und dann kann man immer noch sagen, okay, ist nichts für mich und wieder umdrehen. Das ist ja nicht die verlorene Welt, nur weil man irgendwas mal probiert hat und es nicht durchzieht.
Bis du dann zur Macherin geworden bist und tatsächlich aufgebrochen bist, hat es dann noch ein bisschen gedauert. Und zwar 2010 war, glaube ich, der erste Versuch, ne?
Genau. 2010 habe ich, eigentlich fing es 2009 an, weil dieser große Wirtschaftscrash war und Schiffe günstig zu haben waren, habe ich meine Mini-Kröten zusammengesucht und habe gedacht, okay, jetzt guckst mal, vielleicht reicht's ja für ein eigenes Schiff. bin durch Florida getourt und habe aber nur Schrott gefunden. Also es waren alles Schiffe, mit denen hätte ich mich selbst nicht losgelassen und schon gar nicht meiner Familie zugemutet, dass sie wissen, dass ich auf so einem Schrottkahn unterwegs bin. Und dann kam aber eine Freundin und sagte, Mensch, da gibt's dieses Boot und das wird irgendwie nicht gesegelt und frag doch mal. Und dann haben wir uns zusammengesetzt mit dem Eigner und der hat gesagt, ja, cool, mein Schiff wird zu wenig gesegelt. Es wäre ja gar nicht so schlecht, wenn das irgendwie woanders wäre und ich es da mal segeln kann. Und dann war das eine Art von Leihgabe, die mich zwar auch viel Nerven und Geld gekostet hat, aber ich hatte ein Schiff, mit dem ich sicher losfahren konnte. Und das hat zwar nicht bis in den Pazifik geschafft, es lag nicht am Schiff, sondern tatsächlich an der Verbindung mit dem Eigner dann, aber da bin ich über den Atlantik gesegelt, durch die Karibik und dann von Kuba zurück nach Deutschland. Und ja, dann war ich immer noch nicht im Pazifik gewesen. Das bedeutet, ich brauchte ein neues Schiff und ich habe auch wieder eins gefunden, ein halbes Jahr später ungefähr. Das war dann der Katamaran, mit dem ich um die Welt gesegelt bin und der war wieder geliehen. Also das geht schon, wenn man ein bisschen Erfahrung hat und dann was vorweisen kann und die Leute einem vertrauen, dann kann man auch Schiffe leihen. Das heißt nicht, dass ich dafür nicht hart arbeite und auch kein Geld verdiene, aber das bedeutet schon, dass man einfach ein Schiff hat, was mehr Sinn macht als so eine alte Schrottgurke aus Florida.
Es gab da so einen schönen Text in der Laudatio auf dich, nach dem Transocean-Preis hieß der, glaube ich. Und da hat jemand gesagt, Mareike Gur hat mit ihrer außergewöhnlichen Reise gezeigt, wie Träume zu erfüllen sind, auch wenn sie anfangs unerreichbar scheinen. Und das Unerreichbar, das hat sich darauf bezogen, dass du eigentlich kein Geld und kein Schiff hattest und du hast dieses Problem eben gelöst, das ist gerade schon angedeutet, aber vielleicht kannst du das nochmal ausführlicher beschreiben. Wie sieht das Geschäftsmodell oder überhaupt das Kooperationsmodell aus?
Na, da gibt es verschiedene Möglichkeiten und beide Male waren auch unterschiedliche Setups. Das heißt, das erste Mal habe ich das Schiff gestellt bekommen, habe aber alle Ausgaben getragen, also alle Neuerungen, alle Anschaffungen, alle Reparaturen, die Versicherung. Das sind schon horrende Kosten. Und ich habe alle Einnahmen, die ich generiert habe, dadurch, dass ich Leute mitgenommen habe, also ein bisschen Charter gefahren bin, habe ich behalten, hat sich aber überhaupt nicht gelevelt in dem Fall. Der Eigner hatte keine Kosten mehr und er hatte eine Skipperin, die ihm das Schiff kostenlos dahin gefahren hat, wo er es dann auch mal selber nutzen konnte. Er hatte sowieso nicht so viel Zeit, es zu nutzen. Hat es 10 Wochen im Jahr, glaube ich, vertraglich nutzen dürfen. Das war mehr, als er sonst gefahren ist. Und er hat es an schönen Ecken gehabt und hat keine Kosten mehr für sein Schiff ausgeben müssen. Das war das Setup. Und das zweite Mal war es andersrum. Da hatte ich keinerlei Einnahmen und keinerlei Ausgaben. Das heißt, ich habe nichts ausgegeben fürs Schiff, aber ich habe den vollen Job gemacht, ohne dafür irgendwelche Einnahmen zu haben. Und wieder Leute mitgenommen, die dann aber eben an den Eigner bezahlt haben.
So, und zwar richtig viele, ne? 140 oder so.
Ja, das war natürlich auch 4,5 Jahre. Das war eine lange Zeit. Und trotzdem ist es immer, im Endeffekt ist es immer irgendwo ein Nullsummenspiel. Das ist kein echtes Geldverdienen. Das ist, Schiffe fressen eher Geld, als dass sie was ausspucken. Das sehe ich jetzt natürlich auch wieder.
Wie hast du dich damals auf die Reise oder auf diese beiden Reisen eigentlich vorbereitet? Ich glaube, du hast komplett alles zu Hause verkauft, Wohnung, Möbel, Klamotten, Clearcut und bist losgefahren. Ne?
Ja, ich habe 2010 tatsächlich wirklich alles verschenkt. Ich habe noch eine Tombola gemacht für mein Hilfsprojekt. Und das ist schon ein komisches Gefühl, wenn man irgendwie keine Wohnung mehr hat. Aber ich glaube auch, der zweite große Punkt ist, ich habe halt immer irgendwie ein Elternhaus oder zumindest meine Familie, die noch da ist und immer ein Anlaufpunkt. Also wenn man weiß, alles bricht zusammen, das Ganze, was man sich ausgedacht hat, funktioniert nicht. Ich kann immer noch irgendwie wieder nach Hause kommen und habe zumindest ein Dach über dem Kopf und kriege einen Teller Suppe. Das hilft sehr, sehr natürlich bei der Möglichkeit, alles hinter sich zu lassen. Aber trotzdem, komisches Gefühl. Keine Wohnung, kein Schreibtisch, kein Auto weg, das war jetzt nicht so schlimm. Mein Fahrrad habe ich behalten, natürlich. Ja, und dann einfach loszuziehen. Das ist schon so lange her.
Ja, klar. Aber wahrscheinlich ist das Setup gerade heute aktuell auch nicht anders. Oder hast du inzwischen Besitztümer wieder angehäuft, die irgendwo lagern?
Nein, es ist schon so, dass man auf ein Schiff zieht und denkt, okay, ich habe 10 T-Shirts und 2 Hosen und gut ist. Und mit dem Lauf der Zeit wird das natürlich auch irgendwie mehr und auch auf dem Schiff hat man doch wieder mehr Dinge, als man eigentlich will. Ich habe mir übrigens gerade ein Fahrrad gekauft, weil ich so ganz ohne mich unglücklich fühlte. Nach langen Ringen, weil es natürlich viel Zeit und viel Platz braucht an Bord. Aber das ist, da ich jetzt gerade alleine bin, möglich. Nein, es ist immer noch das Gleiche. Ich habe ganz viele Kisten eingelagert. Die waren erst bei meiner Großmutter, dann waren sie bei meiner Tante. Und ich würde mal befürchten, dass meine geliebten Bücher alle mittlerweile überhaupt nicht mehr nutzbar sind und wahrscheinlich unglaublich muffig. Aber da ich schon 10 Jahre ohne sie lebe, weiß ich, es ist durchaus machbar, auch ohne einen großen, großen, großen Bücherschrank zu leben.
Okay.
Ja.
Aber du weißt immerhin, wo sie lagern und irgendwann, falls du mal wieder eine Wohnung beziehst, dann
Alles
können
zu
die wieder mit
Staub
dir einziehen.
verfallen.
Ja, genau. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was zur Hardware erzählen, mit der du damals unterwegs warst. Ein Katamaran, der hieß oder der heißt La Medianoche, 15 Meter lang, 8 Meter breit. Was gibt's denn da so an Bord und vor allen Dingen, was gibt's da nicht?
Das Schiff ist ziemlich ähnlich wie das, was ich jetzt habe. Da gibt es 4, wie ich finde, große Kabinen, jeweils mit einem, wir nennen es zwar theoretisch Nasszelle, aber es ist ein kleines Badezimmer, also Toilette, Waschbecken, Dusche bedingt. Da gibt es natürlich eine Küche, die wir Pantry nennen. Und es gibt einen Salon, in dem man sitzt, wenn es regnet. Und es gibt ein großes Cockpit, in dem man den Rest der Zeit sitzt. Also draußen, man ist sehr viel draußen. Was hat man nicht? Man hat nicht man hat nicht unglaublich viel Wasser, man hat nicht unglaublich viel Strom. Also alles, was man an Bord irgendwie an Verbrauchsmaterialien hat, muss man beschaffen oder generieren oder produzieren oder suchen. Das ist, wie gesagt, Strom und Wasser hauptsächlich natürlich, immer auch vorsichtig zu verwenden. Aber das betrifft auch alles, was Lebensmittel oder Reparatur, irgendwelche Spare Parts betrifft. Die muss man mühselig suchen. Und meistens bin ich ja in Gegenden, in denen man nicht einfach losziehen kann und einen Supermarkt findet, sondern in denen irgendwie alles ganz, ganz weit weg ist. Und das macht das Leben ein bisschen mühseliger.
Das kann ich mir vorstellen. Also gerade das zu koordinieren, den Einkauf von Lebensmitteln, ist sicherlich ziemlich komplex. Für das Trinkwasser gibt es, glaube ich, sogenannte Watermaker, mit denen man unterwegs
Ja,
Trinkwasser generieren kann.
meiner funktioniert gerade nicht. Und glücklicherweise, da ich jetzt in den USA bin, kriegt man hier überall Wasser an jedem Steg. Ist kein Thema, aber den muss ich natürlich wieder reparieren, bevor ich wieder in Ecken fahre, wo es nicht so viel Wasser gibt oder wo man unglaublich viel Geld für Wasser auch bezahlt teilweise. Oder es ist nicht gut genug, das Wasser. Die Qualität des Wassers ist ja auch nicht überall gleich.
Was würdest, also jetzt gerade ist er kaputt, hast du gerade gesagt, und du kannst dir anders behelfen. Was ist, wenn du unterwegs bist und das Ding ist kaputt?
Da muss ich ihn ganz schnell reparieren und noch mehr Wasser sparen und überall Eimer aufstellen, wenn es regnet.
Okay, verstehe. Ja, ich von deinem aktuellen Katamaran habe ich auch ein Video gesehen, was du auf deiner Webseite hast, und ich war wirklich positiv überrascht, wie komfortabel das aussah. Also gerade diese Kabinen, die sehen richtig gemütlich aus.
Ja, das ist schon ein relativ großes Boot und da ist auch relativ viel Platz drin, ähnlich wie gesagt wie auf dem vorherigen. Das ist aber auch der Standard, der heute zumindest für jemanden, der zum Urlaub kommt und den genießen will, das ist der übliche Standard. Wir haben natürlich egal welchem Level, wir bewegen uns ja immer höher mit dem, was der Anspruch betrifft. Und ein eigenes Badezimmer zu haben zu der Kabine, das ist schon etwas, was die meisten sehr zu schätzen wissen. Das kann ich auch nachvollziehen.
Kommunikationskanäle, was hast du denn da so zur Verfügung auf hoher See?
Meistens gar nichts. Wir reden miteinander, also mit den Leuten an Bord. Nein, ich habe einen Satelliten. Telefon, was funktioniert auf hoher See? Damit kann ich zwar auch telefonieren, aber die Preise sind relativ hoch. Das verwende ich dafür praktisch nicht. Ich kann es aber verbinden mit meinem Computer und kann dann kleine Mengen Daten runterladen. Das bedeutet, ich kann Wetter, vor allen Dingen Wettervorhersage ist das, was für mich am allerwichtigsten ist. Wettervorhersagen kann ich runterladen und ich kann auch kleine E-Mails, Textnachrichten, aber damit hört schon auf. Also Fotos senden oder so, das funktioniert per Satellit noch nicht. Nicht wirklich, es sei denn, man gibt ganz horrende Summen aus. Wenn ich näher an Land bin, habe ich ein Funkgerät, aber auch darüber kann man keine Fotos senden, sondern höchstens den Hafenmeister mal anrufen. Und tja, ich glaube, es ist jetzt schon ganz schön lange her, dass ich gar kein Telefonnetz mehr hatte, sondern hier überall haben wir Handys, die Netze werden immer stärker, selbst auf den kleinsten Inseln gibt es mittlerweile Telefonmasten, aber das gilt immer nur maximal 5 Meilen vor der Küste und dann ist vorbei.
Das ist ganz interessant, genau in der Zeit, in der quasi die Kommunikationskanäle immer diverser wurden und neue Social Media dazu gekommen sind, warst du auf hoher See und musstest dich beschränken und hattest sehr wenige Kommunikationskanäle zur Verfügung.
Das stimmt, ja, das hat sich schon stark geändert. Und ich glaube, der größte Vorteil ist und bleibt immer noch das Wetter, dass wir wirklich so viel bessere Wetterprognosen bekommen als früher Wilfried Erdmann oder solche Pioniere. Und da bin ich ganz, 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 ganz dankbar, weil das macht einen großen Unterschied in der Planung, in der Sicherheit auf See und in dem, was wir machen können. Alles andere ist Luxus. Also mit dir hier reden zu können zum Beispiel, das ist natürlich einfach, weil ich mal an Land sitze. Das wäre auf See nicht denkbar.
Ja, wir kommen gleich nochmal zum Thema Planung der Reise. Vielleicht kannst du ganz kurz mal skizzieren, wie so ein typischer Tagesablauf aussieht. Ich weiß jetzt nicht, was besser ist, den zu skizzieren, wenn du alleine an Bord bist oder mit einer kleinen Gruppe. Was ist da typischer?
Typischer ist schon, dass ich Leute an Bord habe, aber jetzt bin ich schon so lange alleine, dass ich das kaum noch wieder in Erinnerung rufe. Nein, das ist natürlich Quatsch. Wenn wir auf See sind, unterscheidet es sich stark von, wir segeln von Insel zu Insel oder von Bucht zu Bucht. Das sind zwei total verschiedene Szenarien. Wenn man auf See ist, hat man ganz klare Wacheinteilung, dann sind es auch Aufgaben, die 100%ig festgelegt sind vorher. Das hat ganz viel mit Sicherheit und mit einer Routine, die auf See passieren muss, zu tun. Und das Wachsystem, das hat so eine Art von Rollover. Das heißt, jeder hat nicht jeden Tag die gleiche Wache, sondern ich ändere das, damit man auch mal den Mond sieht, damit man auch mal irgendwie morgens ausschlafen kann und solche Dinge. Aber das Wichtigste ist, dass jeder auf seinem Posten funktioniert und vorher auch weiß, was er zu tun hat. Das Schiff vorwärts zu fahren, Navigation und Wetter zu beobachten, Segelstellung zu beobachten. Und großer wichtiger Faktor an Bord ist und bleibt Nahrungsaufnahme und Glück der Crew sozusagen. Also dementsprechend kochen und die Lebensmittel auch in Schuss halten, wie sagt man, das, was schnell weg muss, muss dann irgendwie umgesetzt werden. Und also zum Beispiel, wir kaufen von der Transatlantik, kaufen wir 20 Kilo Tomaten. Die müssen täglich kontrolliert werden. Weil wenn da eine schlechte drunter ist, dann ist die ganze Ladung irgendwann schnell im Eimer. Das sind kleine, einfache Routinegeschichten. Wenn wir aber von Bucht zu Bucht segeln, ist es ganz was anderes. Dann wird in Ruhe gefrühstückt, dann geht man schwimmen vor dem ersten Kaffee, dann geht man schnorcheln nach dem ersten Kaffee, dann setzt man ein bisschen Segel, fährt ein bisschen weiter, guckt sich eine andere schöne Bucht an, geht da wieder irgendwie an Land spazieren. Das sind ganz, ganz andere Szenarien und sehr viel weniger anstrengend, sehr viel mehr Urlaub natürlich auch.
Ist das zweite Szenario auch dein Lieblingsszenario?
Nein, ich mag beides. Also ich liebe das auch, auf See zu sein, ganz weit weg zu sein, nichts an Land um mich rum zu haben. Eben, wie gesagt, nicht mal E-Mails sozusagen. Das ist auch toll, aber gleichzeitig ist es entspannter, wenn man Land um sich herum hat. Es ist ein Sicherheitsfaktor. Es ist auch, was die Verantwortung für die Crew betrifft, natürlich ein bisschen einfacher zu wissen, da ist gegebenenfalls ein Arzt in der nächsten Umgebung und nicht ganz weit weg zu sein von allen.
Wir haben eben schon gesagt, du bist 2012 aufgebrochen. Wie komplex, wie anspruchsvoll, wie schwierig ist es, so eine Reise, so eine Weltumrundung zu planen?
Das sind schon ziemlich umfangreiche Vorbereitungen. Also das Wichtigste ist, das Schiff so auszurüsten, dass es für fast alle Eventualitäten gerüstet ist, dass fängt ja nicht nur beim Watermaker an, dass ein normales Schiff hat keinen Watermaker. Das geht weiter über das Rig, also den Mast und die Segel, die wichtigsten Komponenten, der Rumpf natürlich auch. Ganz, ganz viele Dinge, die einfach auch als Ersatzteile mit an Bord müssen. Training der Crew, medizinische Ausbildung, viele, 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 viele Dinge technischer Art, die aufgesetzt werden müssen. Alleine einen Computer mit dem Satellitentelefon zu verbinden, um wirklich eine Wetterdaten runterladen zu können, das dauert einfach. Da braucht man auch viel extra Equipment und solche Geschichten. Die meisten Leute haben so 2 Jahre Vorbereitung. Sie haben das Schiff und dann bereiten sie das vor, langsam den Ausstieg auch aus dem Beruf und die Dinge anschaffen und installieren und testen und so weiter. Ich habe meistens weniger Zeit gehabt. Ich habe durch den Beruf vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung gehabt, aber gleichzeitig ist es fast egal, wie gut man vorbereitet ist. Irgendwas passiert sowieso da draußen immer.
Ich meine, so eine Reise hängt natürlich auch viel vom Wetter ab, von den regionalen Wetterzyklen. Wie schwierig ist es denn überhaupt so halbwegs genau zu planen, wie lange man denn braucht, um dann tatsächlich einmal rumzusegeln?
Also einmal rum ist, glaube ich, nicht so schwierig, weil man hat bestimmte Saisons, in denen man nur in bestimmten Ozeanen sein kann, ganz klar. Wir reden immer von Zyklonen oder Hurricane-Zeiten, in denen man bestimmte Regionen nicht bereisen kann. Und dann macht man entweder einen Loop oder einen großen Loop oder nochmal eine Schleife. Aber die kleineren Schritte, die sind schwieriger zu planen, weil die eben ganz klar wetterabhängig sind. Und da das Wetter immer irgendwann ein Fenster ergibt, mit dem man weiterreisen kann, ist die grobe Planung nicht so schwierig. Aber diese Detailplanung, das war das, was auch meine Reise so, ich glaube, besonders gemacht hat. Ich musste ja immer wieder Leute an irgendwelchen Flughäfen abholen und genau zu dem Zeitpunkt da sein. Bedeutet aber auch, ich habe einfach größere Fenster gewählt. Ich habe mir mehr Zeit gegeben, als ich vielleicht normalerweise gebraucht hätte, um auf der sicheren Seite zu sein. Und das hat fast überall geklappt. Aber ein bisschen Glück gehört da schon auch zu.
Ja, das glaube ich. Kommen wir doch mal zu den Schönheiten einer solchen Reise. Du hast mal geschrieben oder gesagt, ich weiß nicht mehr genau, einer der schönsten Momente dieser Weltreise war die Ankunft auf den Marquesas nach 18 Tagen auf See, als du endlich in der Südsee angekommen bist. Also im Pazifik, den du mal als deinen Lieblingsozean beschrieben hast. Wie würdest du dieses Faszinosum beschreiben?
Ja, das ist einerseits natürlich dieses lange, lange, lange drauf hinarbeiten. Im Endeffekt waren das wirklich viele Jahre, bis ich es geschafft habe, da anzukommen, inklusive dieser ersten Runde, die ja dann nicht dahin geführt hat, wo ich eigentlich hin wollte. Und das Zweite ist auch die Reise selber, also startet von den Galapagos, die ja schon mal ganz schön weit weg sind von allem, aber 18 Tage auf See, danach ist man nicht nur unglaublich müde, weil immer Schlafmangel herrscht auf See, sondern man ist auch echt froh anzukommen und irgendwie da zu sein, wo man hin wollte und mal ein bisschen wieder einen Fuß an Land zu setzen. Gleichzeitig sind die Marquesas aber so weit weg von allem, also wirklich in the middle of nowhere. Die sind mehrere tausend Kilometer von allem anderen entfernt. Ich glaube, Neuseeland ist das nächste oder sowas. Und deswegen sind sie so mittendrin und so unglaublich faszinierend auch, weil es Menschen sind, die nicht viel Berührung mit der Zivilisation haben, weil es Inseln sind, die nicht komplett überrannt sind vom Tourismus, weil es auch eine Naturschönheit ist, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann, wenn man nicht da gewesen ist. Das sind alles Faktoren, die zusammenkommen. Und natürlich habe ich auch alle Bücher verschlungen, früher als Kind und als Jugendliche, von denen, die dahin gesegelt sind und die dann auch die Bilder irgendwie mitgebracht haben. Und dann tatsächlich da anzukommen, wo nicht so viele Menschen hinsegeln, das ist schon was ganz Besonderes.
Du hast mal geschrieben, zum Beispiel die Cookinseln, dass da im Jahr vielleicht 20 Yachten ankommen. Das ist schon ziemlich einsam dort, ne?
Ja, also nicht ganz richtig mit den, insgesamt haben die Cookinseln wahrscheinlich schon ein paar mehr Besucher, aber wir reden immer noch von einer sehr überschaubaren Zahl. Und deswegen ist man in dem Moment, in dem man sowas geschafft hat oder auch erleben darf, schon in einer sehr privilegierten Situation.
Hm. Ja, an der Stelle können wir natürlich auch mal auf dein Buch verweisen. Blau, Türkis, Grün, die Farben der Südsee, bei Delius Klasing erschienen. Hoffentlich immer noch lieferbar? Doch, wahrscheinlich, ne?
Ja, ich glaube schon. Doch. Da geht es wirklich auch darum, ein bisschen Sehnsucht zu wecken und nicht nur den Abenteuergeist zu schüren und zu sagen, los Leute, macht was und fahrt los, sondern auch den Pazifik, der einfach so traumhaft schön ist, in vielen schönen Bildern ein bisschen Möglichkeit zu geben.
Die du auch teilweise selbst gemacht hast oder größtenteils gemacht hast. Ne?
Ja,
als Journalistin, klar. Du hast jetzt da quasi beschrieben, was gerade dort an diesem Ort, zum Beispiel die Marquesas, was da so faszinierend ist. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen breiter aufziehen. Was ist denn das Faszinierende am Segeln insgesamt? Du hast mal gesagt, es gibt ein unvergleichliches Freiheitsgefühl. Ist es das?
Ja, Segeln ist einfach ein komplettes, hört sich ein bisschen pathetisch an, aber Verschmelzen mit der Natur, weil man wirklich nur den Wind nutzt. Man hat ein Segel da oben, man hat egal was unter sich und man fährt vorwärts, ohne dass man irgendetwas anderes braucht. Und man lebt so stark auf dem Wasser, man kann ja auch nicht anhalten und sagen, so, jetzt mache ich mal eine Pause. Sondern es ist ja ein kontinuierlicher Prozess, der eben auch der auch Anforderungen stellt und man sich immer auf die Gegebenheiten einstellen muss. Immer, egal was. Also jeder Winddreher, jede Windänderung insgesamt, jede Wellenänderung, wir beobachten ja auch die Wellenstärke, die uns auch beeinflussen. All das will immer mit einbezogen werden. Und so lebt man zwar auf dem Wasser, aber ganz doll mit dem Wasser und ganz doll auch mit dem Wind. Und das ist schon schön. Und im Endeffekt hat man um sich rum ein Riesenkino. Da ziehen die Wolken, da geht die Sonne auf, da geht der Mond auf, da kommen hoffentlich ein paar Delfine vorbei oder andere Fische. Es wird nie langweilig. Also es ist immer wieder faszinierend, auch wenn man schon so viel gesegelt ist, dass da eigentlich, nein, Langeweile nie, null.
Viel Raum für Gedanken, ne, weil es auch nicht so viele Ablenkungen gibt.
Ja, das ist auch nicht ganz einfach.
Das glaube ich, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Das ist auch eine große Parallele zum Radfahren, also gerade zum Thema Bikepacking. Leute, die eben große Distanzen oder Weltumrundungen auf dem Rad unternehmen, die berichten das auch, dass sie das eben fasziniert, viel nachdenken zu können und klar, eins zu sein mit der Natur. Kommen wir gleich auch nochmal zu den schwierigen, auch psychologischen Aspekten. Ich wollte eine Sache nochmal ansprechen, und zwar in deinem Paradies, also die Marquesas, die du eben beschrieben hast, da gab es ein Jahr, bevor du aufgebrochen bist, gab es da einen Mord an einem Weltumsegler, las ich. Ich nehme mal an, du hast es damals mitbekommen, oder?
Das war schon natürlich eine ziemlich außergewöhnliche Sache, ist auch fürchterlich ausgeschlachtet worden von den Medien. Ja, na klar, habe ich das mitbekommen und man wird darauf auch immer wieder angesprochen, aber ich würde es einfach behaupten, es war ein unglückliches Ereignis, wie es in jeder Großstadt vorkommen kann, weil es, ich glaube, es war sogar im Endeffekt nachgewiesen, dass es ein psychisch verwirrter Mensch war oder zumindest nicht ganz gesund, der da diese Straf- und Kriminaltat oder Mord im Endeffekt das war eine schreckliche Geschichte und vor allen Dingen, wenn man dann am Ende der Welt ist und die Frau alleine plötzlich dasteht, die Situation möchte man sich nicht vorstellen. Aber es hatte eigentlich nicht viel mit dem Segeln oder mit der Art des Reisens zu tun, sondern einfach zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort gewesen. Und deswegen mache ich mir da dann gar keine Sorgen oder Gedanken, dass mich das irgendwie betreffen könnte, weil es hat nichts mit mir oder der Situation zu tun.
Okay, auf die Idee könnte man kommen, ne? Weil du eben auch alleine teilweise unterwegs bist, als Frau allein unterwegs ist. Aber das hat dir keine Angst gemacht damals?
Nein, ich versuche auch, Angst nicht aufkommen zu lassen. Ich finde immer ganz wichtig, Respekt vor allen Dingen vor dem Meer natürlich, vor dem Wind zu haben und vor der Situation. Ja, aber Angst hat mir noch nie irgendwo geholfen. Und hat mich eher, wenn ich sie zugelassen hätte, sage ich mal, davon abgehalten, Dinge zu tun. Das wäre ja eigentlich schade. Vorsicht, ja, okay, aber Angst ist eigentlich nie hilfreich gewesen.
Wenn es nicht die Angst ist, was ist dann die größte psychische Herausforderung solch einer Reise?
Ich glaube schon die Verantwortung. Also die lastet zumindest am meisten auf mir. Menschen, die mir vertrauen, die mit mir unterwegs sind, die mir, wenn man es überspitzt sagt, ihr Leben anvertrauen, auch wenn sie natürlich immer noch selber dafür verantwortlich sind, bin ich diejenige, die Entscheidungen trifft, was an Bord getan wird. Und diese Entscheidungen können eventuell eben auch ganz, ganz entscheidend sein oder auch in die falsche Richtung führen. Und ich würde zwar behaupten, dass das Leben auf See nicht irgendwie gefährlicher ist als in der Großstadt oder wenn jemand mit dem Auto losfährt und hat 3 Kinder hinten drin, das ist mindestens 3-mal so gefährlich, wie einen Ozean zu überqueren. Aber es ist eine Situation, die wir sehr viel besser kennen und dementsprechend weniger fürchten. Aber gleichzeitig ist das etwas, was mir immer wieder bewusst ist. Also das ist immer im Kopf. Und in den vergangenen Jahren habe ich ja auch immer Schiffe gesegelt, die mir nicht gehörten, aber doch deutlich, deutlich viel Wert hatten. Also einfach viel Geld irgendwie im Hinterkopf so, was man nicht kaputt machen will, worauf man immer aufpassen möchte. Und das ist dann einfach etwas, was schon auch ein bisschen belastet manchmal, ja.
Auch da wieder eine Parallele. Unsere erste Folge im Podcast hatten wir mit einem Bergführer, der gleichzeitig Sportpsychologe war. Ja. Und der sagte, viele Bergsteiger gehen mit einem gewissen Gepäck eigentlich schon zum Berg, und also psychisches Gepäck. Und in dem Gepäck ist eben auch dieses Verantwortungsgefühl, ja, gegenüber der Gruppe. Auch wenn die schon mal was gerade erlebt haben, dass schon mal was schiefgegangen ist, ein Todesfall oder so, dann schleppt man das eigentlich eben mit. Und das ist, glaube ich, schon vergleichbar.
Ja, und dann kommen natürlich auch Crewmitglieder und sagen, Mensch, hast du gehört von der und der Situation oder von dem, was da passiert ist? Und dann muss man das versuchen zu relativieren und denen die Angst nehmen. Also meistens geht es tatsächlich ja darum, den anderen die Angst zu nehmen. Auch auf See zu sein, auch lange weg zu sein, auf dem Schiff zu vertrauen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo ich irgendwann festgestellt habe, Mensch, da bin ich ganz gut drin. Ich kann anderen Vertrauen geben. Ich kann ihnen das Gefühl geben, dass sie bei mir gut aufgehoben sind und dass ich das schon alles irgendwie im Griff habe und dass ich weiß, was Sicherheit bedeutet und auch vorsichtig vorbereite. So, und wenn man irgendwann mal da dieses Zutrauen in sich selber gefunden hat, dann kann man auch die Aufgabe ein bisschen einfacher übernehmen.
Da ist man beim Thema Gruppenpsychologie, Gruppendynamik. Wir haben eben schon gesagt, du hattest 140 Gäste in diesen 4 Jahren, die du mit an Bord hattest. Da werden sicherlich viele, viele sympathische dabei gewesen sein, aber auch sicherlich ein paar, die jetzt, mit denen man normalerweise nicht so viel Zeit verbringen würde. Wie meisterst du das? Bereitest du dich auf diese Gruppen vor, sodass du weißt, dass da vielleicht auch schwierige Charaktere dann an Bord kommen?
Kannst du vorher nicht wissen. Keine Ahnung. Also ich habe mich auch schon ganz schön getäuscht. Früher habe ich immer gedacht, ich habe da einen guten Sinn für, aber das ist nicht so einfach. Die Menschen verändern sich an Bord und sie verändern sich in der Gruppendynamik, sie verändern sich überhaupt in diesem Aufseesein und einer Situation ausgesetzt zu sein, die sie vorher nie erlebt haben. Also nicht nur auf dem Wasser zu sein, sondern auch mal Zeit zu haben. Reflexion ist für viele nicht immer nur heilsam, sondern kann auch ganz schwere Auswirkungen haben, sage ich mal. Ich habe auch schon Depressionsausbrüche an Bord gehabt und die sind unglaublich schwer dann irgendwie einzufangen. Mhm. Man lernt ganz, ganz viel. Also es ist schon sehr spannend, weil man natürlich auch sehr viele, viele, viele unterschiedliche Charaktere kennenlernt. Und ich bringe ja auch Menschen zusammen. Das heißt, es sind ja keine Gruppen, die zu mir kommen, die sich vorher kennen, sondern es sind alles zumeist einzelne Individuen, die auch eine Kabine teilweise teilen müssen. Mhm. Das ist nicht jedem mal so einfach, das zu überwinden, mit fremden Menschen zusammen zu sein. Ist total spannend. Manchmal entstehen da super Freundschaften. Manchmal entstehen da auch natürlich Szenarien, die man sich nicht wünscht. Aber selten. Im Endeffekt eint uns ja alle etwas, was wir gerne tun. Wir wollen segeln, wir haben Spaß dran. Das ist etwas, was wir uns vielleicht schon lange gewünscht haben. Die meisten haben Urlaub, also sind sie schon entspannter. Aber ja, das ist nicht ganz einfach. Und vor allen Dingen kommen ganz häufig so Dinge zutage, die die Leute vorher nicht zugelassen haben. Und weil sie plötzlich, gerade wenn man ein bisschen mehr auf See ist, mal Zeit haben zum Nachdenken oder sich einfach nur hinsetzen und den Horizont für eine Stunde anstarren, da fallen dann auch Dinge auf einen zurück, die man sonst ganz, ganz gut wegstecken konnte. Und plötzlich merkt man, vielleicht ist mein Leben doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann wird es schwierig.
Da und das muss man sind
Support
alles,
geben.
Ja, und das sind alles Trends, die du eigentlich nicht absehen kannst.
Schwierig, aber man lernt. Man lernt natürlich mit solchen Situationen irgendwie sehen, erkennen, ein bisschen vorbereiten, wenn die Leute schon an Bord sind. Das kannst du nicht, bevor sie kommen. Das geht nicht. Mhm. Du kannst die nicht so gut vorher schon kennenlernen. Aber ich glaube, ich merke dann schon relativ schnell, wer easy und einfach sich irgendwie einfügt und wer da ein bisschen mehr Unterstützung braucht.
Ja. Wir haben jetzt über Angst gesprochen, über Gruppenpsychologie, Gruppendynamik. Was ist denn mit dem Heimweh? Ist das nicht auch eine große Herausforderung?
Ja, gerade wird es ganz schrecklich, muss ich zugeben. Ich bin sonst nicht so heimwehkrank, aber ich bin jetzt echt 1,5 Jahre nicht mehr zu Hause und unfreiwillig. Das ist ja immer, wenn du dir selber irgendwie ausgedacht hast, okay, ich bin einmal im Jahr zu Hause und es kommen auch Leute an Bord und besuchen dich und du hast einen Austausch, dann ist das viel einfacher als jetzt, wo ich zwangsläufig nicht nach Hause kann, aufgrund der Covid-Restriktionen, auf der Reiseproblematik und so weiter. Jetzt ist das schon ein bisschen hart, muss ich ehrlicherweise zugeben. Aber man kann telefonieren, das ist ja das Tolle. Kann auch mal einen kleinen Videochat machen, so dass man sich sieht. Muss einfach, geht nicht anders, muss ich durch.
Ja, aber interessant, dass das einen Unterschied macht, ne? Ob man quasi sich selbst eine Mission setzt, ne? Und dann ist Heimweh eben nicht das große Problem, weil man sich dann darauf vorbereiten kann. Man hat dann eben andere Ziele oder jetzt in der Situation, in der du zwangsläufig erstmal nicht nach Hause kannst.
Ja, also eigentlich wäre ich im Januar nach Deutschland gekommen, ging aber nicht. Und jetzt hoffe ich auf den nächsten Januar.
Wie, also das ist jetzt ein Randaspekt, aber wie hast du denn die Pandemie überhaupt von Bord aus wahrgenommen?
Vornehmlich durch Isolation. Also ich bin seitdem praktisch alleine und das hat ja auch was Gutes. Man ist nicht so ausgesetzt irgendwelchen Menschengruppen und die Gefahr, sich anzustecken, ist ziemlich gering. Aber ich bin halt ganz häufig entweder in Quarantäne oder im Lockdown oder irgendwo gewesen, wo dann auch kein Austausch da war. Und das zieht sich jetzt schon ganz schön lange. Okay, jetzt in den USA ist es fast wie ein normales Leben. Man hat zwar hier jetzt gerade auch wieder die Maskenpflicht eingeläutet, aber hier sind die Restaurants geöffnet, hier sind Bars geöffnet, hier ist das Leben relativ einfach. Aber die meiste Zeit war ich irgendwo vor Anker auf meinem Boot. Tja, und das war für mich bisher die Corona-Zeit und ich hoffe extrem, dass sie vielleicht irgendwann doch jetzt mal besser wird.
Klar, das hoffen wir alle. Bleiben wir noch einen Moment bei den schwierigen, auch psychologischen Momenten. Du hast ja auch auf deiner Weltreise gefährliche Momente erlebt. Du hast mal gesagt, es gab zum Beispiel einen heftigen Sturm in so einem kleinen Atoll, Kokoskeeling hieß es, glaube ich. Was war da passiert? Wie hast du das erlebt?
Ja, Sturm ist das, was ich glaube, die anderen immer nervöser macht als mich, weil es ist ja immer relativ. Es hat ganz viel damit zu tun, was für ein Schiff hast du und wie groß ist es, was da auf dich zukommt. Und in dem Fall war es relativ unerwartet, weil wenn man einen Ankerplatz anläuft, und das hatte ich zu dem Zeitpunkt, ich hatte auch Crew dabei, es war nicht alleine, aber ich kam von Christmas Island, ganz kleines Inselchen im Indischen Ozean und fuhr nach Kokoskeeling, noch ein kleineres Atoll im Indischen Ozean. Und dann fährt man schön auf diesen Ankerplatz, traumhaft, also wirklich wie im Paradies, lässt seinen Anker fallen und dann weht es so stark, dass man, ein Ankerplatz ist ja eigentlich eine geschützte Ecke, also man ist dort, wo der Wind nicht weht. Und dann weht es aber plötzlich so stark, dass uns alles um die Ohren geflogen ist. Dann sieht man vor allen Dingen zu, dass man auf sein Schiff und auf seine Crew aufpasst und vor allen Dingen mal guckt, was ist hinter mir, was wäre, wenn der Anker bricht, wenn sich irgendwas losreißt, wenn ich also rückwärts treibe und irgendwo. Das Gute war, das wäre jetzt keine lebensgefährliche Situation gewesen. Das Schiff wäre vielleicht kaputt gegangen, aber wir hätten es immer irgendwie an Land geschafft und insofern. Nee, schön ist es nicht. Man durchwacht die Nacht, man verpackt alles, was irgendwie rumfliegen könnte. Ich habe dann irgendwann die Motoren angemacht, um auch reagieren zu können, wenn was bricht. Und dann sitzt man da und wartet und hofft und dann ist am Morgen alles wieder schön.
Eine zweite Situation, die von der du mal erzählt hast, da ist ein holländisches Schiff, auch in der Südsee, 300 Meter, glaube ich, von dir entfernt, auf einem Riff zerschellt. Hast
das
du das
war schlimm.
Hast du das beobachtet? Oder?
Ja, das war ganz schlimm, weil es einem so klar macht, dass man gegebenenfalls der Nächste sein könnte. Und das ist so nah dran. Das sind ja Menschen, die kennst du. Du kennst das Schiff, du bist mit denen vorher schon mal irgendwo an Land unterwegs gewesen. Und das war ein sehr, sehr unglücklicher Zufall. Die sind nicht an Bord gewesen und das Schiff hat sich losgerissen. Und das geht dann so schnell, wenn viel Wind ist und das Schiff Richtung Land, also auch Richtung Korallen getrieben wird, dann geht's ganz fix. Und wir haben alle noch versucht zu helfen mit unseren Beibooten und konnten nichts mehr ausrichten, sind dann da durch die Nacht, haben versucht, dieses Boot irgendwie von den Korallen zu holen. Und die Eigner waren tatsächlich nur nicht weit weg bei Freunden zum Abendessen und haben überhaupt nichts davon mitbekommen und ihr Schiff war ein Totalschaden. Das war ein schlimmer Schock, ja, ganz schlimm. Da passt man auf sein Boot noch mal dreimal mehr auf, dass nichts passiert.
Ja, das glaube ich. Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass man auf hoher See viel Raum für Gedanken hat. Das liegt sicherlich auch daran, dass die Reisegeschwindigkeit zumindest verglichen mit anderen Reiseverkehrsmitteln relativ gering ist. 15 Stundenkilometer umgerechnet im Schnitt waren es, glaube ich, bei dir. Würdest du denn sagen, dass man als Skipper tendenziell eher ein kontemplativer Mensch ist oder sein muss?
Nee, ich glaube, das ist schon Charaktersache. Also der eine ist so, der andere ist so. Es gibt auch Menschen, die das Ganze extrem technisch angehen, die das Ganze wirklich irgendwie weiß ich gar nicht, wie soll man das sagen. Also eine Liebe zur Natur ist wichtig, ja, weil man den mit der Natur lebt. Aber eher, wenn man freiwillig lange Reisen angeht, dann muss man wahrscheinlich schon die Liebe dafür haben, auch mal einen Gang runterzuschalten, sonst funktioniert das nicht. Ich habe zwar auch ein paar Leute getroffen, die irgendwie mit 5 Surfboards und 3 Kiteboards und Scootern und allem Möglichen unterwegs sind und sich irgendwie keine Ruhe gönnen, sondern immer ständig unterwegs auch ganz viele Aktivitäten starten. Aber ich glaube, die leiden eher auf den längeren Touren und sind froh, wenn sie wieder da sind und irgendwie die Verbindung zum Land haben. Das ist bei mir nicht so. Ich leide überhaupt nicht auf See, muss ich sagen. Also abgesehen vom Schlafmangel finde ich das toll da draußen und freue mich auch immer, wenn es losgeht, weil die Vorbereitung ist die stressigste Zeit. Wenn man dann endlich unterwegs ist, kann man nicht mehr viel tun. Dann muss man jetzt einfach irgendwie damit klarkommen. Und das Ankommen ist dann schon wieder ein sich eingliedern in eine Gesellschaft, die man erstmal eine Weile auch vermeiden konnte. Das ist Personen unterschiedlich, glaube ich. Sehr, sehr unterschiedlich.
Es gibt ja auf hoher See auch sehr viel schnellere Formen des Reisens oder des sich Fortbewegens, Rennen eben, wie die Vendée Globe, die auch in Deutschland viele verfolgt haben, die letzte Ausgabe. Interessiert dich sowas auch?
Ja, total. Also abgesehen davon, dass es ja auch mein Beruf war, mich darum zu kümmern und da unterwegs auch drüber zu berichten, ist es schon so, dass mich die technische Seite des Segelns auch fasziniert und die Schnelligkeit. Ich liebe es. Ich bin auch Regatten gesegelt früher. Ich liebe es auch, schnell zu segeln. Finde ich einfach total großartig. Aber das, was Boris Herrmann da gemacht hat, war natürlich absolut außergewöhnlich. Das ist eine Regatta, wie sie härter nicht sein kann. Es gibt nichts Schwierigeres. Es gibt nichts, was mehr Herausforderungen mit sich bringt als das. Und große Hochachtung, es wäre nichts für mich, das wäre zu viel für mich. So ehrgeizig bin ich vielleicht auch einfach nicht. Aber ich beobachte das mit großer Faszination, finde das ganz toll. Und freue mich auch immer, wenn da entstehen ja auch Entwicklungen für den Segelsport. Also da sind ja auch viele Dinge, die wir nachher wieder nutzen können und davon profitieren. Das ist schon toll.
Du hast eben schon gesagt, die Rückkehr ist dann auch nochmal ein ganz besonderer Moment. Du bist nach 4,5 Jahren dann eben zurück nach Hamburg gefahren, dort angekommen. Wie hast du deine Rückkehr erlebt? Wie hast du zurück ins Leben gefunden, quasi ins Leben an Land.
Ah, das sind ja immer zwei Seiten. Das eine ist das weinende Auge, das sagt, okay, jetzt ist etwas ziemlich Großes irgendwie zu Ende und man wird auf jeden Fall einen ganz klaren Cut oder eine Veränderung im Leben haben. Und das andere war aber, und das hat tatsächlich erstmal überwogen, auch die Erleichterung, das Schiff und vor allen Dingen die vielen Menschen, die ich mit hatte, heil zurückgebracht zu haben. Es ist nichts wirklich Schlimmes passiert in der Zwischenzeit. Ich habe das also irgendwie scheinbar auch ganz, ganz gut gemacht. Und das gibt einem natürlich ein tolles Gefühl, zu sagen, hey, ich habe das geschafft und das ist alles soweit gut gelaufen. Aber dieses Ungewisse, was dann kommt, also wie wird mich überhaupt das Leben an Land nicht nur beeinflussen, sondern kann ich damit noch umgehen? Die Gesellschaft, die ja irgendwie, wenn man von See kommt und wenn man so langsam im Endeffekt gelebt hat, viel zu schnell plötzlich irgendwie einem vorkommt. Das hat mich fertig gemacht, muss ich zugeben. Mhm. Ich konnte nicht irgendwie in die großen Einkaufsstraßen, ich konnte nicht in ein Kaufhaus gehen. Das hat mich völlig nicht nur überfordert, sondern ja fast schon angewidert, weil es zu viel Konsum ist, weil es zu viel gesellschaftlicher Zwang ist, weil es zu viel Ausrichtung, du musst dies, du musst das. So war mein Leben halt nicht und so möchte ich es auch eigentlich nicht mehr haben. Da verändert man sich schon, wenn man so weit weg ist von irgendwelchen gesellschaftlichen Zwängen.
Was heißt das denn konkret für dich dann? Also du bist zurückgekommen in eine Gesellschaft, die noch schneller gelebt hat als vorher vielleicht. Also du hast auch mal gesagt, gerade durch das Thema Smartphone, ne, das war genau die Zeit, in der eben die Verbreitung von Smartphones krass zugenommen hat. Du hast ja dann die Wahl. Willst du dich da wieder integrieren? Willst du wieder an Land arbeiten, als Journalistin, als PR-Expertin? Oder planst du eigentlich schon wieder die nächste Reise? Was war denn damals dein Gedanke nach dieser Weltreise?
Ja, mir war schon klar, dass ich nicht wieder mich komplett irgendwie in das alte Leben eingliedern wollte. Das war auch gar nicht mein Wunsch oder meine Ausrichtung. Gleichzeitig musste ich immer ganz doll vorsichtig sein, dass ich nicht wie so ein Messias predige und sage, Leute, das, was ihr hier macht, ist alles falsch, ihr müsst das ganz anders machen. Aber es kam mir natürlich erstmal so vor. Es war natürlich erstmal so, dass es ganz schwer war zu ertragen, dass andere rennen und laufen und irgendwie Dinge tun, die ich gar nicht mehr für notwendig gehalten habe in dem Moment. Aber mich da wieder eingliedern, nein, das wollte ich eigentlich nicht. Ich hatte noch keinen ganz festen Plan, aber ich wollte eigentlich wieder aufs Wasser und ich wusste noch nicht ganz genau, in welcher Form. Und dass ich dann tatsächlich schließlich ein eigenes Schiff kaufe, das war noch nicht klar zu dem Zeitpunkt. Aber erstmal hieß es Buch schreiben und natürlich auch eine ganze Menge Medientermine wahrnehmen und die absorbieren dich schon so schnell wieder. Das geht so fix, dass man sich auch selber wieder Stress macht. Da war ich doch überrascht. Da war ich doch leicht erstaunt, wie schnell man da wieder reinrutscht.
Okay. Du hast gerade gesagt, eigenes Schiff gekauft. Die Moana, auf der du gerade unterwegs bist, ist das dein Boot jetzt?
Ja, ich habe mich in Schulden gestürzt und ich habe ein eigenes Schiff gekauft. Das mag jetzt mit Covid nicht die schlauste Idee gewesen sein, aber der Hintergrund war, dass ich meine Hilfsprojekte ausbauen wollte. Ich wollte mehr von meinen Charity-Projekten machen und das geht nur schwer mit geliehenen Schiffen, weil die Eigner daran nicht so sehr interessiert sind wie ich. Und ich wollte da deutlich freier sein in dem, was ich tue. Jetzt habe ich natürlich ein Finanzproblem. Das liegt daran, dass ich keine Gäste habe und das Ganze wirklich mit der Refinanzierung schwierig ist. Aber das konnte man vorher nicht wissen. So. Und das Schiff bietet alle Möglichkeiten, die ich eigentlich brauche, um das umzusetzen, was ich tun will. Und ich habe es auch geschafft, in diesem Jahr einmal nach Haiti zu fahren. Haiti ist mein Hauptschwerpunkt. Und gerade jetzt bei dem, was momentan da passiert ist, bin ich umso glücklicher, dass ich zumindest ein bisschen was helfen konnte. Und wir sind auch jetzt dabei, mit meinem Verein Geld hinzusenden. Das ist zwar nicht der Sinn und Zweck, sondern eigentlich ist der Sinn, dass ich das Schiff volllade und Dinge hinbringe, aber das ist zu gefährlich, das kann ich gerade nicht tun. Das hängt nicht nur mit der Hurricane-Saison zusammen, sondern vor allen Dingen mit der Situation vor Ort, die so ausufernd ist. Da ist nichts mehr normal in dem Land gerade. Aber das ist der Grund, warum ich ein eigenes Schiff angeschafft habe und mir nicht wieder eins geliehen habe, was eigentlich gar nicht so schwierig ist.
Okay, also nochmal zu Haiti. Du unterstützt da Waisenhäuser oder ein Waisenhaus zumindest und transportierst mit deinem Schiff dann eben Hilfsgüter dorthin.
Genau, die Idee ist entstanden, weil ich wusste, ich fahre an Haiti mindestens vorbei und das war 2010 beziehungsweise 11 in dem Fall nach dem Erdbeben. Und es war klar, dass ich da nicht einfach nur vorbeifahre, sondern wenn ich da schon bin, kann ich ja Dinge transportieren mit einem Schiff, kann ich ja Sachen von A nach B bringen. Und das ist der Hintergrund meiner ganzen Hilfsidee und auch andere Schiffe mit einzubeziehen und zu sagen, so, wenn ihr da vorbeifahrt, bringt doch etwas hin. Das ist nicht nur Haiti, das ist auch Tonga gewesen, das sind auch andere hilfsbedürftige Länder und Inselgruppen gewesen, die einfach schwerer versorgt werden können, die nicht nur das Geld nicht haben, um Dinge zu kaufen, sondern eben auch die Möglichkeiten im eigenen Land nicht haben. Und wenn man dann Sachen von A nach B bringt, kann man kleine, einfache Hilfsmöglichkeiten nutzen.
Hm. Es gibt noch mindestens ein zweites Charity-Projekt von dir im Pazifik. Da geht es um eine mobile Krankenerstversorgung, die von Insel zu Insel organisiert wird. Kannst du dazu auch nochmal was sagen?
Ja, das ist noch in den Kinderschuhen leider nicht so weit gediegen, wie ich es mir gewünscht habe, weil ich dazu Ärzte brauche. Ich brauche Ärzte, die Zeit haben und die sagen so, ich komme mit und ich brauche dann auch vor Ort mehr Zeit auf den Inseln, um das haben wir jetzt auf Haiti gemacht. Ich hatte eine Ärztin dabei und dann gehen wir in die Häuser, weil irgendjemand sagt, da ist ein Kind, das ist krank und du versuchst rauszufinden, was ist es dann eigentlich. Und selbst wenn du das schaffst, was mit der Sprachbarriere nicht immer einfach ist und die sind auch gar nicht gewohnt, direkt zu antworten teilweise, sondern dann ist das so ungefähr schon 3 Wochen krank, das Kind, nicht konkret oder auch irgendwelche Diagnosen zu stellen, schwierig. So. Und dann kommt das nächste Problem. Wenn wir eine Diagnose haben, haben wir noch nicht das Röntgengerät oder weiterführende Untersuchungsmöglichkeiten und vielleicht auch nicht genau das Medikament, was in dem Monat, in der Sekunde dann notwendig ist. Und dann sind das wieder weitere Steps, in denen gegebenenfalls der Nächste mit seinem Schiff ein Medikament anbringen kann oder solche Dinge. Da bin ich noch nicht ganz so weit, wie ich mir das wünsche und ich bin auch leider gerade nicht im Pazifik. Da bin ich noch nicht hingekommen. Aber das soll ausgebaut werden, ja, wenn es weitergeht.
Ja, also da hast du einiges noch vor. Hast du denn noch unerfüllte geografische Ziele?
Oh, viele, ja. Ja, die Welt ist so groß, ich werde nie alles sehen können, was ich mir wünsche. Da sind ganz viele Inselgruppen gerade, die weit entfernt sind, Marshallinseln oder Gambier oder viel im Pazifik in der Regel, was ich mir noch vorgenommen habe und hoffentlich auch noch umsetzen kann. Wir werden das sehen.
Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen, dass du dir auch diese Ziele erfüllst und dass du auch durch die Pandemie dann irgendwann nicht mehr leidest und dann auch eben dort anlegen kannst, wo du anlegen möchtest.
Dankeschön.
Natürlich wieder in Deutschland auch. Vielen Dank, Mareike, für das Interview.
Ja, hat Spaß gemacht. Danke.